Der nächste Talk beschäftigt sich mit einer Elektronikbastelei mit Lüftern und dem Stroboskop-Effekt. Was das Schöne daran ist, dieser Talk wurde in diesem Haus, in diesen Reihen des ZAMS und des Bits & Bugs zusammengebastelt. Und dementsprechend schauen wir uns das jetzt zusammen mit C-Freak an. Dankeschön.
Ja, danke für die Einführung. Genau, legen wir direkt los. Wie schon gesagt, es geht um ein Projekt, das hier beim Bits & Bugs entstanden ist. Vor ein paar Wochen haben sich drüben ein paar Leute versammelt und hatten dann einen Lüfter und LEDs an die diversen Messgeräte angeschlossen und darum gespielt mit dem Stroboskop-Effekt und versucht, den Lüfter zum Stillstand zu bringen. Genau, daraus ist dann entstanden, dass ich das quasi automatisieren wollte und dann eine Elektronik bauen, die das tut. Und zwar sollte die den Lüfter anhalten können oder sogar rückwärts drehen. Hier sehen wir ein bisschen, dass es funktioniert. Und zwar unabhängig von der Lüfterdrehzahl und ohne Software. Das heißt, es sind nur ICs und Operationsverstärker. Genau, so, jetzt falsche Richtung. Wie schaut so ein Lüfter üblicherweise aus? Er hat normalerweise 7 Rotorblätter, das stimmt für sehr viele PC-Lüfter, nicht für alle, aber meistens sind es 7. Und der Lüfter hat einen Tachopin. Das heißt, da kommt ein Rechtecksignal raus, womit man die Lüfterdrehzahl messen kann. Und das macht üblicherweise 2 Pulse pro Umdrehung. Jetzt können wir uns da mal überlegen, wenn wir den Lüfter stehen lassen wollen und 7 Rotorblätter haben und 2 Pulse pro Umdrehung, wir wollen jedes Rotorblatt beleuchten, dann kommen wir auf 3,5 Lichtblitze pro Tachoperiode. Das ist jetzt ein bisschen ein blödes Verhältnis, da kann man jetzt nicht einfach eine PLL anschließen oder sowas. Wenn, dann mit einem Taktteiler durch 7, der auch nicht so trivial ist. Darum habe ich mir was anderes überlegt. Der erste Ansatz war das hier. Wir sehen oben den Lüfter, unten eine LED. Das Tachosignal vom Lüfter geht hier in einen Block, den ich erstmal als Blackbox behandeln will. Der wandelt die Frequenz in eine Spannung um. Das heißt, hier ist so angedeutet, die Frequenz steigt mit der Zeit, dann kommt hier eine steigende Spannung raus. Die geht in einen sogenannten VCO, einen Voltage Controlled Oscillator, der macht dann aus der Spannung wieder eine Frequenz. Und die wäre dann hier sinnvollerweise die 3,5-fache von der Tachofrequenz hier. So, und das stecken wir dann in einen Hochpassfilter, das dann so Pulse draus macht. Das heißt, die Pulse, die wir für die LED brauchen, damit die schön kurz aufblinkt und hier ein halbwegs scharfes Bild entsteht. So, das würde funktionieren so halbwegs, wenn sich nichts an der Umgebung ändert. Das hat nämlich diverse Probleme. Zum einen werden hier drin Widerstände und Kondensatoren sein, die zum Beispiel temperaturabhängig sind oder Toleranzen haben. Und das heißt, es würde sich ständig verstimmen, je nachdem, wie warm es ist oder wie die Versorgungsspannung schwankt. Ist ein bisschen doof. Deswegen habe ich das Modell ein bisschen erweitert. Bisschen komplexer. genau, was mache ich hier? Wir haben oben im Prinzip das Gleiche. Also wir wandeln die Tachofrequenz in eine Spannung um. Und der Unterschied ist jetzt, wir tun das auch mit der VCO-Frequenz, also dem, was am Ende die LED steuert. Mit den 2 Spannungen, die wir dann rauskriegen, gehen wir in einen Subtrahierer, der die quasi vergleicht. Das heißt, er zieht effektiv die beiden Frequenzen voneinander ab. Und wir kriegen dann hier den Frequenzfehler in Form von einer Spannung raus. So, und daran schließe ich einen Regler an, der die Frequenz den Frequenzfehler auf 0 regelt. Das heißt, er wird immer dafür sorgen, dass hier 0 Volt rauskommen oder 0 Frequenzabweichung. Das heißt, das Frequenzverhältnis zwischen dem VCO und dem Tachosignal wird immer gleich sein. was für einen Reglertyp man dafür braucht, dazu kommen wir später. Jetzt kommt erstmal, damit alle die Schaltungen nachher verstehen, wenn wir die Blöcke einzeln durchgehen, der Crashkurs Operationsverstärker. Und da würde mich interessieren, wer hat dieses Symbol noch nie gesehen? Oh, keine Meldungen. Na gut, dann wisst ihr das ja alles schon. Gut, genau, also das ist das Schaltbild für einen Operationsverstärker. Er hat zwei Eingänge, Plus und Minus, eine Versorgungsspannung, VDD und VSS. VDD ist normalerweise positiv, VSS negativ, zum Beispiel plus minus 5 Volt. Und er hat einen Ausgang. Jetzt können wir hier mal diverse Ströme und Spannungen festlegen. Wir haben die Eingangsspannungen U plus, U minus, die Eingangsströme I plus und I minus und den Ausgangsstrom IA und die Ausgangsspannung UA. So, und damit können wir jetzt hier schon, das hier ist ein idealer Operationsverstärker, diverse Bedingungen festlegen. Die erste ist mal, die Eingangsströme sind immer null. Das heißt, es fließt niemals Strom in einen von diesen Eingängen hier. Die zweite ist, der Ausgangsstrom ist unbegrenzt. Das heißt, der Op-Amp ist eine ideale Spannungsquelle, der kann unendlich viel Strom liefern. Und die dritte Bedingung oder Feststellung, die wir machen können, ist, die Ausgangsspannung ist ein Faktor mal den Unterschied zwischen den beiden Eingangsspannungen, also U plus, minus, U minus. Und der Faktor, der Verstärkungsfaktor von dem Operationsverstärker ist extrem groß. Der geht beim Idealen gegen unendlich. Bei Realen ist er immer noch so 10.000 bis 1 Million. So, das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so nutzbar. Jetzt können wir aber ein bisschen mit der Schaltung weitermachen und eine Gegenkopplung einbauen. Das heißt, hier ist der einfachste Fall, das nennt sich Impedanzwandler. Wir verbinden den Ausgang mit dem Eingang hier, mit dem negativen Eingang. Und jetzt können wir uns überlegen, was passiert denn, wenn es einen minimalen Unterschied zwischen dem Plus-Eingang und dem Minus-Eingang gibt. Sagen wir mal, der Plus-Eingang ist ein bisschen größer, 1 Millivolt oder so. Dann wird der Operationsverstärker mit seinem riesigen Verstärkungsfaktor dafür sorgen, dass das sofort am Ausgang nachgezogen wird, sodass U plus gleich U minus ist. Weil solange ein kleiner Unterschied besteht, wird der Ausgang größer sein, also quasi unendlich groß, aber der Chip ist so aufgebaut, dass sich das immer einpendelt. Genau, jetzt sehen wir hier, an Plus hängt direkt die Eingangsspannung, an Minus hängt direkt die Ausgangsspannung. Das heißt, hier ist die Eingangsspannung immer gleich der Ausgangsspannung. Und die Schaltung sorgt quasi dafür, dass hier kein Strom reinfließen muss und hier aber unendlich Strom rauskommt und die Spannung gleich ist. Deswegen Impedanzwandler, weil er quasi einen sehr hohen Eingangswiderstand hat und einen sehr kleinen Ausgangswiderstand. So, eine kleine Nebenbedingung gibt es hier noch. Die Bedingung hier ist nur erfüllt, solange der Ausgang nicht übersteuert ist. Passiert jetzt beim Impedanzwandler eher nicht, weil immer der Eingang im Bereich von der Versorgungsspannung sein muss. Aber bei den folgenden Schaltungen. Jetzt können wir nämlich zum Beispiel in den Ausgang einen Spannungsteiler einbauen. Das sieht dann so aus. Was passiert jetzt hier? Wir schauen wieder. Wir haben eine Rückkopplung, eine Gegenkopplung. Auch wenn hier ein Widerstand drin ist, es ist immer noch eine Gegenkopplung. Das heißt, wir können wieder sagen, U plus ist gleich U minus. Dann liegt UE auch hier unten an, in der Mitte von dem Spannungsteiler. Und UA muss entsprechend hochskaliert sein von UE. Das heißt, wir skalieren quasi UE über den Spannungsteiler direkt hoch. Das ergibt dann die Formel, die hier unten steht. Das ist einfach die Spannungsteilerformel. Und wir haben einen Verstärker gebaut, der die Spannung nicht invertiert. Das heißt, UA ist immer einen Faktor größer als UE. Jetzt können wir den Spannungsteiler auch anders einbauen. Dann kommen wir zu der Schaltung, das ist der invertierende Verstärker. Der Ansatz ist wieder der gleiche. Wir haben eine Gegenkopplung. U plus ist gleich U minus. Jetzt ist hier Ground an Plus. Das heißt, hier unten ist auch Ground zwischen den beiden Widerständen. Das nennt sich virtuelle Masse, weil hier ist effektiv immer Ground und es fließt aber hier kein Strom rein, im Gegensatz zu einem echten Ground. Das hilft uns aber insofern, dass wir jetzt sagen können, hier UE fällt über R1 ab, weil hier ist Ground, hier ist UE, das heißt R1 bestimmt den Strom, der hier fließt. Und wenn wir jetzt schauen, der Strom, der durch R1 fließt, der kann nicht hier raus, weil hier in den Eingang fließt kein Strom. Das heißt, er muss durch R2 fließen und dann können wir wieder über den Widerstand zurück auf die Spannung rechnen und sehen dann, dass UA irgendeine negative Version von UE sein muss und der Skalierungsfaktor wird hier direkt über die zwei Widerstände festgelegt. Genau. Was hier noch dazu kommt als Unterschied, wenn man die Schaltung einbaut, die Quelle UE wird immer mit R1 belastet, weil hier der Strom über den Widerstand fließt. Das war vorher nicht so, da war der Eingang ja direkt am Plus und da ist kein Strom reingeflossen. Seid ihr noch dabei? Sehr gut. Dann machen wir weiter. Jetzt wird es nämlich ein bisschen komplizierter. Jetzt kommt der sogenannte Integrierer. Der schaut wieder aus wie der, wie der invertierende Verstärker, nur haben wir jetzt statt dem Gegenkoppelwiderstand hier in den Kondensator eingebaut. Und jetzt wird es relevant, auf die Zeit zu achten, wann wir die Spannungen anschauen. Sagen wir mal, wir fangen bei Zeit 0 an und der Kondensator ist nicht geladen. Dann sehen wir hier, über R liegt wieder UE an. Das bestimmt wieder den Strom. Und wenn wir jetzt mal annehmen, dass UE einfach konstant ist, dann ist auch der Strom hier konstant. Hier kann er nicht reinfließen. Das heißt, der Kondensator wird mit einem konstanten Strom geladen. Und jetzt ist die Eigenschaft vom Kondensator, dass wenn man ihn mit konstantem Strom lädt, steigt die Spannung linear. Das heißt, im Endeffekt haben wir hier eine Schaltung, die eine Konstante in eine lineare Steigung konvertieren kann. Oder, wenn man es jetzt verallgemeinert, die Eingangsspannung integrieren kann. Das ist jetzt vielleicht ein großer Sprung, das müsst ihr mir vielleicht gerade einfach glauben, dass das immer funktioniert. Aber im Endeffekt, UA ist immer eine integrierte Version von UE. Das heißt, wenn wir in UE eine lineare Steigung stecken, kriegen wir eine quadratische Funktion raus. Wenn wir einen Sinus reinstecken, kriegen wir einen verschobenen Sinus und so weiter. Genau. R und C bestimmen quasi den Verstärkungsfaktor, den die Schaltung sonst noch hat, abgesehen von ihrer Integrierereigenschaft. Genau, und auch hier die Quelle UE wird wieder mit R belastet, weil hier wieder die virtuelle Masse in der Mitte ist. So, jetzt noch eins, was wir für die Schaltung hier vorne sinnvollerweise brauchen können. Die hat keine positive und negative Versorgung, sondern ich habe nur 5 Volt und Ground. Ich habe keine Invertiererschaltung oder sowas, also keine negative Versorgung. Extra. Was machen wir da? Wir schließen Ground unten an. Oben ist VDD, wie gehabt, mit 5 Volt. Und jetzt können wir hier, das ist wieder der invertierende Verstärker, statt hier Ground an Plus einen UREF anschließen. Das ist im einfachsten Fall einfach die Hälfte von VDD, also 2,5 Volt. Und jetzt können wir uns überlegen, was hier passiert. Wenn wir hier mal 3,5 Volt anschließen zum Beispiel, dann haben wir hier 3,5 Volt, hier sind 2,5 Volt, weil das UREF ist. Und jetzt können wir uns überlegen, was hier hinten passiert. Und sagen wir mal, die beiden Widerstände sind gleich. Dann haben wir hier 1 Volt Spannungsabfall von UE nach dem UREF. Und der gleiche Strom fließt ja hier weiter. Das heißt, wir haben den gleichen Spannungsabfall auch über R2. Das heißt, UA ist UREF minus 1 Volt, also 1,5 Volt in dem Fall. Was im Endeffekt bedeutet, wir haben jetzt nicht mehr 0 Volt als Referenz, sondern 2,5 Volt. Ansonsten verhält sich die Schaltung genau gleich. Jo. Damit können wir jetzt wieder zurück zu unserem Blockschaltbild kommen und schauen uns jetzt mal jeden Block einzeln an. Ich fange mal mit dem VCO an. Da habe ich diesen IC hier, den 74HCT4046, benutzt. Das ist ein ganzer PLL-IC. Der hat einen VCO, den wir hier benutzen, und diverse Phasenkomparatoren. Man könnte mit der richtigen Beschaltung wahrscheinlich auch eine Ein-Chip-Lösung dafür bauen, wenn man den Lüfter stillstehen lassen will. Aber das schaut viel spannender aus, wenn er sich dreht. Darum benutze ich nur den VCO. Genau, was kann der Chip so? Der kann die VCO-Frequenz im Bereich von Hertz bis 1 Megahertz erzeugen, so ungefähr. Und man braucht nur einen Widerstand und einen Kondensator, um den einzustellen. Also man schließt da sozusagen einen Schwingkreis an, einen RC-Filter an, und das bestimmt dann die Frequenz. Und ich habe vorher gesagt, ein Problem ist, dass der VCO sich nicht ganz linear verhält und vielleicht schwankt. Das sehen wir hier, das ist ein Bild aus dem Datenblatt. Hier mit VCC ist 4,5 Volt, ich habe 5 Volt, das ist nicht weit weg. Und die Grafik hier bildet die VCO-Steuerspannung ab auf die Frequenz, die dann rauskommt. Und jetzt sehen wir hier, ja, hier ab 1 Volt ist es recht linear, aber oben gibt es dann so einen Knick. Und das würde dafür sorgen, dass der Lüfter in die andere Richtung rotiert oder sich irgendwie sonst bewegt, wenn wir da nicht diesen Regler einbauen. Genau. So viel zum VCO. Dann kommen wir jetzt zu diesem Blackbox-Block, der Frequenz in Spannung konvertiert. Der besteht aus 2 Unterblöcken. Der sieht intern so aus. Wir haben einen Monoflop. Das ist eine Schaltung, die Pulse mit fester Breite erzeugt an steigenden Flanken von dem Eingangssignal. Das ist hier angedeutet. Wir haben das Rechtecksignal mit sich ändernder Frequenz am Eingang von dem Monoflop. Und was das Monoflop dann macht, ist so eine Pulssequenz. Die Pulse sind alle gleich und an jeder steigenden Flanke kommt ein Puls raus. Und wenn wir die Pulssequenz jetzt in einen Tiefpassfilter stecken, dann bügelt das die Pulse weg und wir kriegen eine Spannung, die linear zur Frequenz ist im Endeffekt. Also es wird über die Zeit gemittelt und dann kommt eine Spannung raus, die linear zur Frequenz ist.
Frage dazu?
Ja.
Wie verhält sich dieser Tiefpassfilter im Vergleich zu diesem integrierenden? Weil das klingt ja ganz ähnlich.
Ja. Genau, die Frage ist, wie verhält sich das Tiefpassfilter im Vergleich zu einem integrierenden zu dem Integrierer? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Der Integrierer würde hier an jedem Puls eine kurze lineare Rampe machen und irgendwann halt an der positiven Versorgungsspannung festhängen und nichts mehr tun. Genau. Jetzt schauen wir uns die beiden Blöcke nochmal genauer an. Das Monoflop ist auch so ein 74er IC, der 74HCT123. Das sind sogar zwei Monoflops in einem 16-Pin-Package, was mir sehr entgegenkommt, weil ich brauche ja zwei, einen für den VCO, einen für den Lüfter. Der Chip hat verschiedene Triggermöglichkeiten, also er könnte auch auf die fallende Flanke triggern, man kann ihn auch deaktivieren. Das habe ich jetzt hier alles nicht gebraucht. Viel wichtiger ist, dass man die Pulsdauer quasi frei einstellen kann, so von Mikrosekunden bis Sekunden sogar, wenn man die ausreichend großen Kondensatoren hat. Genau. Und das Tiefpassfilter, das ist ein Cell-in-Key-Filter. Das ist so eine aktive Filterschaltung mit einem Op-Amp. Er gibt immer einen Filter zweiter Ordnung. Wie das aussieht, sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Und das kann man relativ einfach konfigurieren. Da gibt es nämlich so Filter-Design-Tools, hier zum Beispiel eins von Analog Devices. Da stellt man einfach Parameter ein und dann sagt es einem, wie man den Op-Amp beschalten muss. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ich da eingestellt habe. Zum einen wollte ich einen 3 dB Chebyshev-Filter. Das heißt, im Durchlassbereich ist es keine flache Durchlasskurve, also nicht alle Frequenzen werden gleich bewertet, sondern das schwankt um 3 dB, ist aber in meinem Fall unkritisch. Viel wichtiger war mir, dass die Filterflanke relativ steil ist, obwohl ich nur eine Stufe hier benutze. Und mit dem 3 dB Chebyshev-Filter kriegt man die steilste Version, die der Filterdesigner hier erstellen kann. Ich habe es optimiert auf einen großen Spannungsbereich. Das ergibt auch die schönsten Werte, darum war das ganz angenehm. Und um die Frequenzen abschätzen zu können, müssen wir jetzt kurz auf die Drehzahl vom Lüfter schauen, die ich hier mit 500 bis 2000 Umdrehungen pro Minute angenommen habe. Und dann ergibt sich zum einen die Tachofrequenz 17 bis 67 Hertz und die Strobofrequenz, die ja das 3,5-fache von der Tachofrequenz ist, von 58 bis 233 Hertz. Und man kann in diesem Filterdesigner auch einstellen, dass man quasi nur Werte aus der E6-Reihe haben will oder sowas. Drum sind auch die Stoppbänder hier nicht ganz allein an den Frequenzen, aber so grob in der richtigen Richtung. Für den Tachofilter war mir wichtig, dass die Tacho-Signalschwingung, also diese Rechteckschwingung, möglichst gut unterdrückt wird. Drum habe ich den auf 20 Hertz eingestellt. Das ist ein bisschen zu hoch schon, also ein bisschen was geht durch, wenn der Lüfter sehr langsam dreht, aber es passt schon. Und Passband ist dann bis 2 Hertz. Das ist das Höchste, was man noch rauskriegen kann mit einer Filterstufe. Genau, und das VCO-Filter entsprechend, das hat höhere Frequenz überhaupt, darum gehe ich hier auch ein bisschen höher. Es unterdrückt nicht ganz so gut bei langsamer Drehung, aber es ist auch nicht so relevant, weil zumindest hier haben wir sehr hohe Drehzahl, dann funktioniert das schon ganz vernünftig. Genau. Jetzt haben wir unsere Spannung für die Frequenzen. Jetzt können wir in die Subtraktion gehen. Dann nur ganz kurz, das ist eine neue Op-Amp-Grundschaltung, das ist der Differenzverstärker oder ein Subtrahierer. Da werde ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Relevant ist hier, wenn das Verhältnis zwischen diesen beiden Widerständen und diesen beiden Widerständen gleich ist, dann kriegt man eine recht einfache Formel raus, nämlich gibt es dann das Widerstandsverhältnis in einem Pfad mal den Unterschied der beiden Eingangsspannungen. Genau, den benutze ich für den Fehlerverstärker. Das Widerstandsverhältnis ist bei mir 1, das heißt, es kommt genau der Fehler oder die Abweichung raus. Ja, damit haben wir das auch. Dann kommen wir noch zum Regler. Es ist ein PI-Regler. P und I stehen für Proportional und Integralteil. Das heißt, er besteht aus zwei unabhängigen Reglerpfaden. sieht man auch hier in der Schaltung, das ist die sogenannte Parallelausführung. Wir haben hier oben einen invertierenden Verstärker, das ist der Proportionalteil. Das ist hier ein bisschen angedeutet, wenn es einen Sprung im Fehler gibt, also hier in der Frequenzabweichung, dann gibt es auch einen Sprung am Ausgang. Anschaulich heißt es zum Beispiel, wenn die Frequenz um 1 Hertz abweicht, dann wird der P-Regler eine VCO-Steuerspannung von zum Beispiel 1 Volt ausgeben. Das heißt aber auch, wenn der Frequenzfehler 0 ist, dann gibt es auch keine Steuerspannung, was bedeuten würde, der VCO bleibt stehen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Das heißt, wir können aber mit dem P-Regler alleine nie ans Ziel kommen, weil es muss immer eine Abweichung geben, damit er eine Steuerspannung ausgibt. So, deswegen gibt es noch den I-Anteil. Das ist der Integrierer von vorhin. Und was der jetzt macht, solange es einen Fehler gibt, wird er die VCO-Steuerspannung immer weiter erhöhen, solange bis der Fehler auf 0 ist. Das ist genau das, was wir langfristig wollen, weil es soll ja sich hier immer mit der gleichen Drehzahl drehen, visuell. Also muss der Frequenzfehler immer 0 werden. Und der Teil hier hinten, was der quasi tut, ist, er addiert die beiden Effekte von den Reglern und mittelt die im Endeffekt. Und dann kriegen wir den Effekt, dass es bei einem Sprung sofort einen Sprung im Ausgang gibt und langfristig diese Rampe, die den Fehler auf Null bringt. Jetzt haben wir hier 3 Op-Amps. Ich habe hier nur 3 ICs auf der Schaltung. Es gibt nur Quad-Op-Amps in einem Chip. Das heißt, wir müssen noch 2 einsparen, weil sonst kommen wir auf 6 Op-Amps. Das geht hier nicht. Jetzt können wir die ganze Schaltung hier aber auf einen Op-Amp reduzieren, indem wir die so aufbauen. Das ist jetzt die Kombination aus einem Integrierer und einem invertierenden Verstärker. Das können wir uns anschauen, wenn wir den hier mal als Kurzschluss sehen, dann kriegen wir den invertierenden Verstärker. Wenn wir den R2 als Kurzschluss sehen, dann kriegen wir den Integrierer. Und nachdem die beiden in Reihe geschaltet sind, addieren sich die Spannungen. Das heißt, wir haben genau den gleichen Effekt wie vorhin. Wenn eine Rampe, ein Sprung reinkommt, dann gibt es hier auch den Sprung am Ausgang. Und langfristig wird wieder aufintegriert. Und das ist die Schaltung, die ich hier vorne eingebaut habe. Und so komme ich auch mit 4 Op-Amps aus. Ja, zu guter Letzt den Hochpassfilter oder auch LED-Treiber. Das ist jetzt nichts Spektakuläres mehr. Das sieht so aus. Wir haben hier 12 Volt und einen MOSFET, der die LED einschaltet. Und davor einen Hochpassfilter. Das heißt quasi bei jeder steigenden Flanke von dem VCO-Signal, also diesem Rechtecksignal, gibt es hier einen Strompuls durch den Widerstand und damit eine Spannung am Gate, was die LED kurzzeitig einschaltet und dann ist sofort wieder aus. Bei der fallenden Flanke gibt es einen negativen Puls am Gate, aber der ändert einfach nichts. Von dem her haben wir hier einen sehr kleinen, effizienten Pulsgenerator für die LEDs. Genau. Damit haben wir alles abgehakt. Jetzt können wir in die Praxis gehen. Die erste Version sah so aus, auf dem Fretboard. Sehr viele Kabel. Und die aktuelle Version, die sieht so aus, das ist das, was hier vorne steht. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es noch Fragen gibt, weiß nicht, ob wir noch 2 Minuten haben. Gibt es Fragen?
Bevor es Fragen gibt, erstmal noch ein großer Applaus und vielen herzlichen Dank. Ja, für Fragen ist leider keine Zeit mehr, weil wir schon umräumen müssen für den nächsten Vortrag. Aber man kann dich sicherlich auf dem Event ansprechen. Man genau. kann sich den Lüfter bzw. Auch die Platine vermutlich auch hier live und in Farbe noch anschauen.
Genau, die stand immer unten auf den Bierbänken, auf den restlichen.
Lässt sich wunderbar in die hier vorhandene Kunst integrieren. Dankeschön.